Er war ein Scheidungskind. Seine Eltern haben sich scheiden lassen, als er, glaube ich, Teenager war. Ich habe die Familie erst später kennengelernt, aber ich habe auch von verschiedensten Leuten mitgekriegt, gehört, was passiert ist. Die Mutter hatte Ehebruch begangen. Sie hatte einen anderen Mann, hat ihre Familie wegen diesem Mann verlassen. Eine Frau aus der Gemeinde hat mir mit wuterfüllter Stimme erzählt, was passiert war. Und das war schon Jahrzehnte, nachdem alles passiert war. Aber als der Vater gestorben ist, habe ich mit dem Sohn ausführlicher über das Leben des Vaters gesprochen. Und er hat mir gesagt, weißt du, ich kann meiner Mutter nicht alle Schuld geben an der Situation. Denn mein Vater war fast nie da. Der Sohn hat diese natürlich arg schwierige Situation, schwierige Vorfall, was in seiner Familie gewesen ist, ein bisschen differenzierter gesehen. Weil im Rückblick hat er gesehen, dass, obwohl, und er hat überhaupt nicht versucht, das Handeln seiner Mutter zu entschuldigen, aber hat gesagt, mein Vater hatte immer etwas anderes zu tun, war immer irgendwo unterwegs. Aber bei meiner Mutter, bei uns zu Hause, war er nicht. Es war für ihn deutlich, dass eine Treulosigkeit auf beiden Seiten vorhanden war. Nun, ihr merkt an meiner Eröffnungsgeschichte, der Text für heute hat es ganz schön in sich. Dieser Text hat es ganz schön in sich in mehrfacher Hinsicht, weil zu einem, ja, es geht um ein schwerwiegendes Thema, was auch in unserer Zeit genauso aktuell ist, wie es vor Tausenden von Jahren gewesen ist. Und das ist gerade etwas, was mich begeistert daran, hier eine Predigtreihe aus dem Buch Maleachi zu halten, eben weil, obwohl das Buch gut 2600 Jahre alt sein wird, oder ja, 2500, so in der Drehe, ein paar Jahrhunderte hin und her machen wenig Unterschied auf dieser Entfernung. Immer und immer wieder finden wir, dass da ganz aktuelle Themen angesprochen werden und dass ganz knallhart Stellung bezogen wird zu diesem Thema. Dieser Text hat es auch ganz schön in sich, weil auch die Experten sich nicht einig sind, genau wie manches von der Grammatik da zu verstehen ist. Wir werden da später ein bisschen genau sehen, was damit gemeint ist. Keine Angst, ich habe es nicht vor, hier irgendwelche grammatikalische, technische Begriffe rumzuschmeißen, sondern einfach, dass wir sehen, dass es Verschiedenes in diesem Text gibt. Aber die Probleme, die in diesem Text angesprochen werden, ist mir ganz wichtig, gleich im Vorfeld zu sagen, die werden nicht angesprochen, um Menschen zur Schnecke zu machen, sondern um Menschen zu helfen, den richtigen Weg zu finden, auch Heilung zu finden. Dass uns als Menschen Hilfestellung angeboten werden sollte, zu erkennen, wie unser Leben gelingen kann. Das ist Gottes Anliegen mit seinem Wort. Und ich lese jetzt aus Maleachi Kapitel 2 die Verse 10 bis 16. Ich habe den Text diesmal alles in eine Folie gepackt. Ich weiß, dass das schwerer ist zu lesen. Von mir aus kannst du gerne das Licht hier vorne ausmachen, denn mein Teil leuchtet von selbst. Aber ich werde euch gleich zeigen, warum ich mich für diese Aufstellung diesmal entschieden habe. Maleachi 2, Abvers 10. Haben wir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns alle erschaffen? Warum handeln wir dann treulos, einer gegen den anderen, und entweihen den Bund unserer Väter? Treulos hat Juda gehandelt und Gräueltaten sind in Israel und in Jerusalem geschehen. Juda hat das Heiligtum des Herrn, das er liebt, entweiht und die Tochter eines fremden Gottes zur Frau genommen. Der Herr versage dem, der so handelt, einen, der für ihn zeugt und für ihn spricht, in den Zelten Jakobs, einen, der dem Herrn der Heere Opfer darbringt. Außerdem bedeckt ihr den Altar des Herrn mit Tränen. Ihr weint und klagt, weil er sich eurem Opfer nicht mehr zuwendet und es nicht mehr gnädig annimmt aus eurer Hand. Und wenn ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos handelst, obwohl sie deine Gefährtin ist, die Frau, mit der du einen Bund geschlossen hast. Hat er nicht eine Einheit geschaffen, ein lebendiges Wesen? Was ist das Ziel dieser Einheit? Nachkommen von Gott. Nehmt euch also um eures Lebens willen in Acht. Handle nicht treulos an der Frau deiner Jugend. Wenn einer seine Frau aus Abneigung verstößt, spricht der Herr, Israels Gott, dann befleckt er sich mit einer Gewalttat, spricht der Herr der Herre. Nehmt euch also um eures Lebens willen in Acht und handelt nicht treulos. Nun, mir ist bewusst, dass ein solcher Text nicht ganz einfach ist. Es ist eine ganz andere Art zu reden, als was wir im 21. Jahrhundert gewohnt sind. Und es spricht über manche Dinge, die für uns nicht mehr so alltäglich sind an verschiedenen Stellen. Es werden hier in diesem Text mindestens zwei verschiedene Themen also miteinander verbunden, die allerdings in der Bibel auch häufig miteinander verbunden werden. Das ist einmal die Ehebeziehung und einmal die Beziehung zwischen uns und Gott. Wir finden, dass das immer und immer wieder in der Bibel so zusammengeführt, dass diese beiden Themen zusammengeführt werden. Aber bei diesem Text ist eine rote Linie, was sich durch den gesamten Text durchzieht. Und ich habe den Text leicht modifiziert, jetzt nur vom Erscheinungsbild, um deutlich zu machen, was das ist. Fünfmal in diesen sieben Versen finden wir das Wort treulos, beziehungsweise wird ganz deutlich gesagt, dass wir eben nicht treulos handeln sollen. Immer wieder vergleicht die Bibel das Anbeten anderer Götter mit Ehebruch. Und ja, klar, in unserer Zeit ist es nicht so, dass wir kleine Figürchen irgendwo in der Wohnung stehen haben, wir verbeugen uns davor. Es sind aber ganz andere Dinge, die unsere Herzen in Beschlag nehmen können, die uns ablenken können von dem einen Gott, der uns gemacht hat. Und Gott weist immer und immer wieder darauf hin, wenn ihr das tut, wenn ihr eure Herzen von anderen Dingen in Beschlag nehmen lasst, ist das genauso schmerzhaft für mich, wie wenn dein Ehepartner fremd geht. Ich denke, das ist etwas, was wir uns immer wieder vor Augen führen sollten, dass das uns bewusst sein soll, dass es für Gott so wichtig ist, dass wir die Treue zu ihm halten. Letzte Woche hatte ich das Beispiel gebracht, hatte hier gebrauchte Teebeutel und ein paar Obstteile, die nicht mehr so wirklich genießbar waren, und habe gesagt, wie wäre es, wenn ich dich zu mir einlade und dir einen Tee anbiete, aber der Teebeutel wurde schon benutzt oder das Obst, was ich dir anbiete, schon ein bisschen verfault, also das, was ich selber gar nicht mehr haben wollte, wenn du es nicht willst, dann schmeiße ich es weg, ne? Ja, natürlich ist das abartig, zu denken, dass ein Gastgeber sich so verhalten würde seinem Gast gegenüber. Und Gott hat in dem Text gesagt, das ist genau das, was ihr mit mir macht. Ich bin euch so unwichtig, so unbedeutend, dass ihr mir nur das gebt, was ihr nicht mehr haben wollt. Und das kann nicht so angehen. Und hier wird dieselbe Thematik eigentlich genommen und erweitert, dass es gezeigt wird, dass die Treue zu unserem Gott auch in unsere Treue zueinander gespiegelt werden soll. Wir können nicht sagen, das habe ich hier auch versucht, ein bisschen bildlich darzustellen. Man kann es so als Dreieck sehen. Wenn Gott da ist, ich bin hier die anderen, ich meine, anderen können unterschiedliche Personen in unterschiedlichen Situationen sein. Ich habe es hier erstmal allgemein gelassen. Aber Gottes Wille ist es, dass all diese Beziehungen stimmig sind. Dass wir auch die Treue zueinander halten, dass wir die Treue zu ihm halten. Häufig haben wir auch eine Tendenz zu sagen, naja, zwischen mir und meinem Nächsten, wer auch immer dieser Nächste sein mag, da klappt es nicht so richtig. Aber zwischen mir und Gott, da ist alles in Ordnung. Da ist alles gut. Und die Bibel, Altes wie Neues Testament, sagt deutlich, nee, so funktioniert das nicht. Du kannst nicht sagen, dass zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung, wenn es zwischen mir und meinen Mitmenschen nicht in Ordnung ist. Das kommt aus dem einfachen Grund, dass mein Nächster ist Gott genauso wichtig, wie ich es ihm bin. Und wenn es zwischen mir und meinem Nächsten nicht stimmt, dann ist die Beziehung zwischen mir und Gott zwangsmäßig belastet. Man könnte vielleicht auch das Beispiel nehmen an der Stelle, wenn du Geschwister hast und dann zwischen dir und deinen Eltern ist vielleicht im Grunde alles in Ordnung. Zwischen dir und deinem Geschwister ist es in Ordnung, aber dein Geschwister und deine Eltern, die verstehen sich gar nicht. Da ist ein großes Problem. Das wird zwangsmäßig die Beziehung zwischen dir und deinen Eltern, dir und deinen Geschwister belasten. Das heißt nicht, dass ihr keine Beziehung mehr habt, aber es wird die Beziehung zwangsmäßig belasten. So ist es hier auch. Wenn unsere Beziehungen hier gestört sind, sind sie zu Gott gestört. Und ich würde behaupten, wenn unsere Beziehung zu Gott gestört ist, wird das zwangsmäßig auch Auswirkungen auf unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen haben. Und Gott geht es darum, das ist das, was wir in diesem Text sehen. Er sagt immer und immer wieder, handelt nicht treulos. Die Leute haben sich dann auch gewundert, dass Gott ihre Gebete nicht erhört hat. In den Versen 13, 14 heißt es, außerdem bedeckt ihr den Altar des Herrn mit Tränen, ihr weint und klagt, weil er sich eurem Opfer nicht mehr zuwendet und es nicht mehr gnädig annimmt aus eurer Hand. Das heißt, sie standen im Tempel und haben geweint und geklagt, Herr, warum bist du uns nicht gnädig? Die haben gemerkt, hier ist irgendwas unterbrochen. Und die haben ihr Opfer da liegen gehabt, womöglich nur das, was sie übrig hatten, also was sie selber nicht mehr wollten. Und Herr, warum hörst du unser Gebet nicht mehr? Dann geht er weiter. Und wenn ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, an der du treulos handelst, obwohl sie deine Gefährtin ist, die Frau, mit der du einen Bund geschlossen hast. Hier wird der Text spezifischer, dass es hier besonders um die Ehebeziehung geht. Nun, damals konnten nur die Männer sich scheiden lassen. Es gab im Judentum ganz bestimmte Fälle, in denen eine Frau sich von ihrem Mann scheiden lassen konnte. Das war aber wirklich die Ausnahme. In der Regel war es nur, der Mann hatte das Sagen, ob die Ehe geschieden wird oder nicht. Wir wissen auch, dass zwei verschiedene Schulen sich da entwickelt haben. Eine Schule hat gesagt, also Scheidung nur aufgrund von Ehebruch. Nur so. Eine andere Schule hat sich aber auch entwickelt, die gesagt hat, also im 5. Buch Mose heißt es, wenn ein Mann etwas Anstößiges an seiner Frau findet, kann er sich von ihr scheiden lassen. Anstößig kann unterschiedlich ausgelegt werden. Und es waren dann welche, die gesagt haben, wenn sie das Abendbrot verbrennt, dass es etwas Anstößiges, du kannst dich da aufgrund dessen scheiden lassen. Ja, viele Köpfe machen, oh, das kann doch nicht wahr sein. Aber das war so. Jesus wurde genau zu diesem Sachverhalt gefragt, darf ein Mann sich aus jedem Grund von seiner Frau scheiden lassen? Und Jesus hat an der Stelle die sehr enge Linie gebracht und gesagt, nur aufgrund von Ehebruch. Wobei er interessanterweise an vielen anderen Stellen die Linie der liberalen Schule genommen hat, an dieser Stelle eben nicht. Aber wir müssen sehen, Gott geht es um etwas viel Tieferes als nur, welche gesetzliche Regelung finden wir. Gott geht es um uns als Menschen, um unsere Gesamtheit. Und er möchte, dass wir heil sind in unserer Gesamtheit. Und wenn zwei Menschen auseinandergerissen werden, wie kann das heil bleiben? Hoffentlich brauche ich den Ablauf nicht zu sehr noch. Fällt mir einfach ein, wenn das, und es wird in diesem Text auch deutlich gesagt, dass Gott eine Einheit bildet, wenn zwei Personen heiraten, wenn sie eins werden. Das lesen wir schon in 1. Mose 1, dass die zwei ein Fleisch werden. Es ist von tiefster Bedeutung, dass was mit der Ehebeziehung passiert. Und wenn das auseinandergerissen wird, du kannst alle Klebeband der Welt nehmen und versuchen, das wieder zusammen zu tun. Es wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Nun, es ist ein heikles Thema, weil ich weiß, dass Ehescheidung etwas ist, was vielen, vielen Menschen in unserer Zeit, auch in meiner eigenen Familie, viele Menschen betrifft. Und es ist ganz wichtig, dass wir nicht pauschal urteilen. In meiner Heimatgemeinde war eine Frau, da hat mein Vater erzählt, sie hätte schon so manchen Leuten die Leviten gelesen, weil sie sich haben scheiden lassen, bis ihre eigene Tochter geschieden wurde. Dann hat sie das Thema plötzlich ganz anders gesehen, wurde plötzlich viel milder in ihren Urteilen. Es ist wichtig, dass wir Barmherzigkeit haben und zeigen. Aber es ist auch wichtig, dass wir erkennen, was Gottes Wille ist für uns Menschen, für die Ehe. Und nicht nur eine Gesetzmäßigkeit, das macht man nicht, das darf man nicht, sondern vielmehr, was das Ziel ist dabei, Heilung. Dass wir als Menschen möglichst heil sein können in unserem Leben. Der Vers 16, der letzte Vers in diesem Text, ist einer, der vielleicht manchen ein bisschen geläufiger sein wird. Ich habe es hier in zwei verschiedenen Übersetzungen hingestellt. Und das ist so ein bisschen, also sagen wir, ein auffälliger Punkt, was ich am Anfang meinte, dass die Experten sich nicht mal ganz einig sind, genau wie dieser Vers zu übersetzen ist. In der Einheitsübersetzung heißt es, wenn einer seine Frau aus Abneigung verstößt, spricht der Herr Israels Gott, dann befleckt er sich mit einer Gewalttat, spricht der Herr. In der Elberfelder Übersetzung ist ein Wortlaut, was manche vielleicht schon mal gehört haben, was viel, viel härter klingt. Denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Ebenso wie wenn man sein Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Herrscharen. So hütet euch bei eurem Leben und handelt nicht treulos. Nun, wie gesagt, ohne in irgendwelchen technischen Diskussionen hier zu verfallen, sind beides Möglichkeiten, wie diese Vers übersetzt werden kann. Und gerade dann, wenn es heißt, ich hasse Scheidung, ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, steht da nicht, ich hasse Geschiedene. Es ist nicht, dass Gott die Menschen hasst und sie verstößt. Es geht darum, dass Gott die Scheidung, das, was uns als Menschen kaputt macht, ist das, was Gott hasst. Und wie gesagt, zu der Zeit durften die Männer aus ziemlich jedem Grund ihre Frau wegschicken. Und das ist genau das, was dieses Wort Scheidung an dieser Stelle bedeutet. Das Wort wörtlich ist es wegschicken, weil die Frau aus dem Haus weggeschickt wurde, normalerweise zu dem Haus ihres Vaters zurück. Und scheinbar waren es damals recht viele Männer, die, wenn sie eine andere gesehen haben, die ihnen besser gefallen hat, die alte wurde weggeschickt, neu wurde rangeholt. Bisschen salopp ausgedrückt, aber so in etwa muss das schon vielfach gewesen sein, dass es dazugekommen ist, dass es auf diese Art und Weise angesprochen wird. Nun, wir wissen, heutzutage geht es natürlich in beiden Richtungen, dass beide Partner die Möglichkeit, das juristische Recht haben, sich scheiden zu lassen. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, dass Frauen genauso das Recht haben sollen. Was ich in Abrede stellen will, ist, dass die Scheidung immer die beste Lösung ist. Es lohnt sich, in deine Ehe zu investieren. Es lohnt sich, dass man sich wirklich Mühe gibt, diese Beziehung zu pflegen und voranzubringen. Gott hasst es, wenn Menschen voneinander entfremdet werden, gar wenn Menschen zu Feinden miteinander werden. Und seien wir ehrlich, was sind die schönere Zeiten in deinem Leben gewesen? Die Zeiten, wenn du gute, gesunde Beziehungen gehabt hast, wo du gern mit deiner Familie und mit deinem Freundeskreis zusammen gewesen bist, oder Zeiten, wo Dinge nicht gelaufen sind, wo Streit da gewesen ist? Ja, klar, jeder freut sich über Streit, ne? Unsinn. Das ist Gottes Willen, dass wir den Wert dieser Beziehung sehen, erkennen und dass wir darin investieren. Es ist übrigens auch interessant, also sagen wir, wenn man diese Übersetzung, wie es bei Elberfelder ist, denn ich hasse Scheidung. Es gibt jüdische Dokumente, die uns erhalten geblieben sind von einem Gebiet in Persien. Also das Volk Israel, die Juden, wurden ins babylonische Exil verschleppt und dann haben die Perser die Babylonier besiegt und sind dann zur Weltmacht geworden, was dazu geführt hat, dass die Juden noch weiter im Perserreich sich ausgebreitet haben. Und von einem bestimmten Gebiet im Perserreich sind uns Dokumente erhalten geblieben, wo wir sehen, dass das Wort Hass als juristischer Begriff für die Scheidung benutzt wurde. Nun, wir wissen es nicht genau, aber wenn dieses Verständnis an diesem Text anzuwenden ist, dann heißt es, denn ich habe mich von der Scheidung geschieden. Dass Gott sagt, diese Trennung ist etwas, was ich nicht haben will. Ich will nicht, dass ihr euch voneinander entfernt, entfremdet und trennt. Ich will, dass ihr in Versöhnung lebt, wieder zueinander findet, dass das, was ich zusammengeführt habe, auch zusammenbleiben soll. Die Frage stellt sich dann, wie wird es möglich, die Treue zu halten? An der Stelle ist mir wichtig zu sagen, ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die geschieden sind, die wirklich keinen anderen Weg gesehen haben. Ich will kein Urteil darüber fällen. Das steht mir jetzt nicht zu. Mir geht es nicht darum, darüber zu urteilen, sondern einfach zu ermutigen, zu zeigen, dass Gottes Wille ist es, dass wir in möglichst heilen Beziehungen leben und dass es sich lohnt, sich zu investieren. Und ja, die Frage, wie macht man das? Also, wir dürfen uns nichts vormachen. Eine Ehebeziehung, überhaupt eine Beziehung, aber erst recht eine Ehebeziehung, das ist kein Selbstläufer. Zu viele Menschen scheinen ranzugehen, dass, okay, wir sind jetzt verheiratet, da hat sich das erledigt fürs Leben. Nein, da geht das Abenteuer erst richtig los. Da hat es gerade erst angefangen. Und Tag um Tag, Jahr um Jahr lohnt es sich und es ist notwendig, dass man sich immer wieder neu dafür entscheidet, dass man sich immer wieder neu investiert. Ich weiß von einem Ehepaar, die waren schon etliche Jahre verheiratet, hatten einige Kinder und da ist eine Krise hineingekommen und Ich meine, es ist nicht, dass dieses Paar ein Auf und Ab durch ihre gesamte Ehe erlebt hätten, aber es waren immer wieder Dinge, die einfach ein bisschen unter den Teppich gekehrt wurden. Und wenn man das macht, sammelt sich ziemlich viel an. Guck bei deinen Kindern unterm Bett im Schlafzimmer, wenn du Fragen dazu hast. Ne? Es sammelt sich ziemlich schnell ziemlich viel an. Und dann kann jederzeit eine Krise kommen, wo dieser Teppich sozusagen zusammen zurückgerissen wird. Der ganze Dreck ist da und wartet. Und das an dem Punkt sauber zu machen, wow, das ist nicht einfach. Und ich weiß von diesem bestimmten Paar, von dieser bestimmten Krise, also bin, denke ich, relativ gut informiert, denn es waren meine Eltern. Und ich weiß, in dem Zeitraum, ich meine, wenn man sie heute danach fragen sollte, würden sie vielleicht sagen, dass ich das übertreibe. Als ich 12 Jahre alt war, ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Aber sie haben eine Eheberatung bekommen. Sie haben Hilfe bekommen, verschiedene Themen durchzuarbeiten, diesen Dreck abzutragen. Und es war für mich dann als Teenager ganz auffällig, wie ihre Beziehung sich gewandelt hat. Wie die beiden einen Neuanfang miteinander gefunden haben. Ich weiß noch einmal bei einer Woche Ferienlager, mein Jugendpastor hat die Woche geleitet, meine Eltern waren für einen Tag gekommen, um zu helfen, die Mahlzeiten zuzubereiten, und am Nachmittag hatten sie ein bisschen Freiraum, und mein Jugendpastor und ich standen da, meine Eltern sind Händchen haltend Richtung Wald gegangen, mein Jugendpastor sagt, tja, deine Eltern machen gerade das, was wir den Jugendlichen verbieten. Im Sommer feiern meine Eltern ihren 60. Hochzeitstag. Es war nicht immer leicht. Es war nicht immer ein Spaziergang. Es bedurfte immer wieder Arbeit. Aber es ist etwas, wo es sich lohnt zu investieren. Auch uns als Gemeinde ist es wichtig, Menschen Hilfestellung zu geben, Hilfsmöglichkeiten anzubieten. Und ich war eigentlich ganz entzückt, als vor einigen Monaten ein Ehepaar aus der Gemeinde mit mir und Steffi gesprochen haben. Die haben gesagt, weißt du, wir haben wirklich es am Herzen, etwas für Ehen zu tun, Menschen in ihren Ehen zu ermutigen. Und die haben sich dann mit anderen zusammengetan, und am 21. April wird hier ein Eheermutigungstag stattfinden. Das durfte ich schon mal im Kalender anstreichen. Und nicht, dass jemand sagt, naja, das ist für die Leute, die schon Schwierigkeiten haben. Eine Frau hat es mal, vor vielen Jahren hatte ich das gehört, hat sie es besonders gut ausgedrückt. Ich denke, das ist nicht nur für Leute, die Schwierigkeiten in ihrer Ehe haben, es ist für Leute, die Wert auf ihre Ehe legen. Und genau darum geht es. Menschen, die Wert auf ihre Ehe legen, zu helfen, diese Beziehung zu stärken. Weil selbst wenn wir sagen, eigentlich läuft es gut zwischen uns, was spricht dagegen, dass du dann einen Tag nimmst, um das zu feiern? Um noch ein bisschen mehr da rein zu investieren? Es ist uns wichtig, dass Hilfestellung da gegeben wird. Es ist uns wichtig, dass wir erkennen, dass Gott die Scheidung hasst, liegt daran, dass er es hasst, wenn wir kaputt gemacht werden. Magst du es, kaputt gemacht zu werden? Nee, glaube ich nicht. Und Gott ist es wichtig, dass wir in möglichst heilen Beziehungen leben. Das ist sein Wunsch, das ist sein Ziel und das ist das, was dieser Text uns sagt. Deswegen wettert er gegen die Treulosigkeit. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das hören. Ich weiß nicht, ob diese Predigt für manche vielleicht unangenehm gewesen ist, vielleicht einen Finger in einen wunden Punkt gelegt hat. Glaub's mir, es geht keineswegs darum, jemandem schwer zu machen. hierher zu kommen, ganz im Gegenteil. Aber es ist wichtig, dass auch schwere Themen angesprochen werden, dass wir merken, Gott möchte da sein, möchte uns begleiten in allen Situationen unseres Lebens. Und er, als unser Schöpfer, als der, der uns gemacht hat, weiß am allerbesten, wie es gelingen kann, dass wir Heilung erleben, dass wir Erneuerung erleben. Ihm kannst du das anvertrauen. Folge ihm, hör auf sein Wort. Er kann dir noch so viel schenken. Amen.